Armate. Men at Arms, die französische Revolution. Fackeln loderten über den Köpfen der Meute hinweg. Mistgabeln, Dreschflegel, Sensen, Sicheln und einfache Vorschlaghämmer wurden mit Drohgebärden in die Luft gereckt. Keine Rüstung, keine Panzerung, keine Uniformen und oftmals keine Feuerwaffen. Nur der rabenschwarze Hass auf die tyrannische Obrigkeit und der unbeugsame Wille zur Veränderung. Und dieser Wille war ihre beste Waffe, stärker als der härteste Mann, durchdringender als jede Kanone und unsterblich. Eine Idee konnte man nicht umbringen. So sahen die wütenden Mobs aus, auf deren ausgezehrten Schultern die französische Revolution getragen wurde. Sie würden ihr Leben dafür geben, niemals wieder in Knechtschaft zu geraten. Lieber tot, als länger unterdrückt. Liberté, Égalité, Fraternité. So lautete der Schlachtruf der einfachen Menschen in den Zeiten der Revolution. Viel zu lange hatte man sich unterdrücken und ausnehmen lassen, um den ausladenden Prunk einer winzigen Minderheit zu finanzieren. Und das hatte nun ein Ende. Mit dem Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 erlangte man ein völlig neues Selbstbewusstsein, denn man hatte gesehen, dass der Staat und dessen Gewalt zwar mächtig, aber lange nicht unbesiegbar waren und dass selbst ein göttlicher König zittern konnte, wie ein Sterblicher. Trotz keiner nennenswerten Ausbildung an der Waffe, teilweise stümperhafter Bewaffnung und horrenden Nachteilen in quasi allen militärisch relevanten Belangen, schafften es die Bürger Frankreichs, die Monarchie, wenn auch nur kurz, hinwegzufegen und eine Republik zu errichten. Wie sie das schafften, wer die Masterminds hinter der Revolution waren und warum es wichtig war, immer mehr Männer zu haben, als der Feind Kugeln hatte, darum geht es heute. Kapitel 1. Rohe Gewalt. Ein wichtiger Faktor im Zuge der gesamten Revolution war wohl oder übel die blanke Gewalt. Würde der König nicht freiwillig einlenken oder seine Truppen auf das Volk hetzen, so bliebe kein anderer Ausweg mehr übrig. Im Endeffekt sahen nicht wenige Adlige und Kleriker im Volk keine geknüppelte und zu Recht unzufriedene Masse, sondern einen undankbaren Pöbel, der sich gegen die göttliche Ordnung zu wenden versuchte. Das würde man natürlich unterbinden wollen. Also hatte man sich zu bewaffnen. Hier stellte sich ein kleines Problem. Wie vorhin angedeutet, war der Waffenbestand des dritten Standes über weite Strecken dürftig. Gerade die Bauern hatten kaum bis gar keine ernstzunehmenden Waffen zur Hand. Also musste man sich mit dem Werkzeug begnügen, das man ansonsten für die tägliche Arbeit am Hof benutzt hatte. Vollwertige Blankwaffen wie Säbel waren dagegen eine Seltenheit. Selbst wenn, war ihre Qualität nicht gerade die beste. Feuerwaffen waren ebenso selten im Privatbesitz der Bauern und Handwerker. Klar, einige von ihnen waren Jäger und hatten zu dem Zweck eine damals übliche Steinschlossmuskete zu Hause. Aber weder die Gewehre noch die dazugehörige Munition waren auch nur annähernd in dem Maß vorhanden, wie man es wohl gern gehabt hätte. Damit würde man keine Armee bewaffnen können. Es sind erst Ereignisse wie der berühmte Sturm auf die Bastille, die dem Biest die Klauen verleihen. Denn die Institutionen wie Gefängnisse lagern natürlich jede Menge Waffen und auch reichlich Munition. Und eben diese Bestände würden die Bürger bis zum Letzten plündern. Ein weiteres Reservoir bieten die Sitze der Adligen und anderer Großgrundbesitzer am Land, in deren Räumlichkeiten sich in der Regel neben allen möglichen Reichtümern auch einige Waffen befanden. Damit hatte man zumindest für eine halbwegs brauchbare Ausrüstung gesorgt. Im Weiteren kam es zu massiven Ausschreitungen gegen die bislang Mächtigen im Lande. Kleriker wurden erschlagen oder bei Androhung der Todesstrafe des Landes verwiesen. Im Halbstundentakt rollten die Köpfe vom Fallbeil in den Korb. Teilweise wurden sogar Jugendliche und Kinder geköpft. Der jüngste belegte Fall handelt von einer gerade mal 10-Jährigen, die durch die Guillotine starb. Am Land lynchten die Bauern eine ganze Vielzahl an Edelleuten und anderen einflussreichen Personen, um dem lange unterdrückten Zorn über die widrigen Lebensumstände Luft zu machen. Viele Leute waren tatsächlich nicht gut behandelt worden. Sie hatten natürlich kein politisches Mitspracherecht, keine Reichtümer, keine Altersvorsorge, keine gesetzliche Versicherung oder irgend so etwas. Es existierten keine wirklichen Aufstiegschancen. Wer aus einfachen Verhältnissen kam, lebte und starb auch in diesen. Beispielsweise im Militär waren die Offiziersposten allesamt dem Adel vorbehalten, auch wenn ein großer Teil des Know-hows und der praktischen Erfahrung beim altgedienten Unteroffizier ruhte. Auch Beamte waren in der Regel aus dem Adel. Keine Rechtssicherheit, wie wir sie heute kennen. Der König hatte sich vor niemandem zu rechtfertigen. Er war der Staat. L'État, c'est moi. Keine Verfassung band ihn. Er konnte faktisch verfahren, wie ihm beliebte, solange er den Bogen nicht zu sehr überspannte. Aber eben das war nun geschehen. All diese Ungleichbehandlung, all dieser Pomp einer hauchdünnen Oberschicht und noch dazu der für das einfache Volk geradezu ekelerregende Undank dafür, das war einfach zu viel. Kapitel 2: Mehr Spieler am Tisch. Denn Gefahr drohte von allen Seiten, nicht nur vom königlichen Regime in Frankreich. Auch andere Mächte am europäischen Kontinent beäugten argwöhnisch die brodelnden Entwicklungen in Frankreich. Denn eins war klar: In keinem Staat war der Absolutismus so stark ausgeprägt und die königliche Herrschaft vormals so gefestigt gewesen, wie in eben jenen Frankreich. Staaten wie England waren ein ganz anderes Kaliber und weitaus weniger streng absolut regiert. Frankreich war zu dieser Zeit in vielerlei Hinsicht tonangebend, wirtschaftlich, politisch und auch in Belangen wie Mode. Der Historiker Christopher Deutschmann schrieb hierzu eine kurze Erklärung. Der wachsende Unmut der europäischen Höfe seit dem Ausbruch der Revolution schürte auch die Angst der Franzosen vor einer ausländischen Intervention. In zunehmender Anzahl befasste sich die Nationalversammlung mit den äußeren Angelegenheiten und trat in Korrespondenz mit anderen Mächten. So geschehen am 16. Oktober 1790. Hier wird der Brief des österreichischen Kaisers an die Nationalversammlung verlesen. Thema dieses Schreibens war die Reichenbacher Konvention, welche am 27. Juli 1790 zwischen Österreich und Preußen beschlossen wurde. Darin wurde neben einer Friedensvereinbarung dieser beiden Länder ein gemeinsames Vorgehen in den österreichischen Niederlanden dekretiert. Frankreich sei Gegenstand des gemeinsamen Interesses aller Souveräne Europas, hieß es darin. Mit der Konvention erklärte der österreichische Hof in Richtung Frankreich, sich nie in derselben inneren Angelegenheit zu mischen und selbst alles zu vermeiden, was auch nur den Verdacht des Gegenteils regen machen könnte. Eine eindeutige Drohung, dass Frankreich sich aus den österreichischen Niederlanden fernzuhalten habe. Es war naheliegend, dass auch andere Mächte Europas wie die Habsburger oder die Preußen ein reges Interesse daran hatten, dass die Franzosen ein stabiles und monarchistisch regiertes Land blieben. Natürlich war es fester Bestandteil der Intrigen und Machtspiele Europas, dass man versuchte, die jeweils anderen Mächte auf irgendeiner Weise zu sabotieren und sie zu schwächen, um sie möglichst klein zu halten. Beispielsweise war England immer um ein gewisses Gleichgewicht der Mächte auf dem Festland bemüht und unterstützte im Zweifelsfall immer die schwächere Partei in einem Konflikt. Oder Frankreich selbst, das sich seinerzeit als tief katholisches Land mit den muslimischen Osmanen alliierte, um sie gegen ihren stärksten Rivalen um die europäische Vorherrschaft, die ebenfalls katholischen Habsburger, zu unterstützen. Ähnlich geschah es im Dreißigjährigen Krieg, als Frankreich protestantische Mächte gegen die Habsburger unterstützte, einfach um sie zu schwächen. Lange Rede, kurzer Sinn. Viele äußere Kräfte hatten vor, dem französischen König zu Hilfe zu kommen. Aber kein einziger würde das aus Gunst um den König tun. Sie alle bangten nur, dass die Revolution eine ganze Kettenreaktion auslösen könnte und die Monarchie in ihren eigenen Ländern als nächstes hinweggefegt werden könnte. Deutschmann meint, neben den von der bürgerlichen Revolution enttäuschten Bauern ging vor allem von der aristokratischen Oberschicht eine ständige konspirative Gefahr aus. Ein großer Teil des Adels flüchtete ins europäische Ausland und versuchte von dort Einfluss auf Frankreich zu nehmen und die Innenpolitik zu destabilisieren. Wie wir sehen, stand die Revolution also von Beginn an auf wackeligen Beinen, denn sie hatte einige entscheidende Knackpunkte. Erstens gab es eine große Diskrepanz an Vorstellungen der verschiedenen Träger der Revolution. Das hatte vielerlei Gründe. Einerseits bestand der Großteil aus einfachen Bauern und Handwerkern, die aufgrund von mangelnder Bildung keine Ahnung von Dingen wie Rechtswissenschaften, staatsmännischen Angelegenheiten, Wirtschaftsplanung und dergleichen hatten. Für viele von ihnen war die Revolution mit dem Anknüpfen eines ausbeuterischen Lehnsherrn wohl schon getan. Ihre Ziele und die der akademisch gebildeten, oft selbst nicht gerade zur Unterschicht zählenden Gelehrten, waren nun mal nicht dieselben. Hinzu kam, dass sich auch diese untereinander teilweise scharf widersprachen. Beispielsweise in Themen wie dem Einsatz der Todesstrafe. Nicht wenige Revolutionäre verurteilten die Todesstrafe als barbarisch und primitiv und forderten ihre restlose Abschaffung. Ironischerweise war auch Maximilien de Robespierre, der selbst am Schafott landete, ein entschiedener Gegner der Todesstrafe. Kapitel 3: Schall und Rauch. Mal abgesehen von den Dreschflegeln und den Mistgabeln, wie sah die richtige Bewaffnung der Revolutionäre nun aus? Unterschied sie sich groß von der der regulären Armee? Gleich vorweg, nein, nicht so wirklich. Die Revolutionäre waren nicht uniformiert, sondern trugen in der Regel ihre Alltagskleidung weiter. Darüber hinaus war ihre Bewaffnung nicht einheitlich, da sich ein jeder das schnappte, was er eben kriegen konnte, um zu kämpfen. Der eine hatte eine Muskete, der andere eine Pistole und neben ihm vielleicht bloß einen Säbel zur Hand. Das hing einfach davon ab, wie viel Glück man beim Ausplündern der Waffenlager hatte. Fangen wir also bei den Feuerwaffen an. Die wohl verbreitetste Waffe dieser Kategorie war die klassische Steinschlossmuskete. Seit dem Ende des Mittelalters hatten Feuerwaffen, also jene Fernwaffen, deren Projektile nicht durch Torsionskraft oder Hebelwirkung abgefeuert, sondern durch eine kleine Explosion im Inneren der Waffe angetrieben wurden, die Schlachtfelder erobert. In der Neuzeit hatten Bögen, Armbrüste oder Wurfspeere absolut keine Bedeutung mehr auf den Kriegsschauplätzen. Auch außerhalb von Europa waren alle militärischen Gruppen bemüht, sich diese Waffen anzueignen und den Umgang mit ihnen zu erlernen. Beispielsweise auch die extrem konservativen Samurai in Japan. Würde man nicht glauben. Aber auch die wählten immer das Gewehr vor der Klinge, wenn möglich. Musketen waren ein Gewehrtyp, der sich ab dem späten 16. Jahrhundert durchgesetzt hatte. Sie waren relativ lang. Durch diesen langen Lauf hatten die Kugeln viel Wucht und flogen relativ gerade. Ein großes Problem bei den allermeisten Gewehren in der Neuzeit kam daher, dass die Läufe nicht gezogen waren. Soll heißen, im Inneren der Gewehre waren sie nicht spiralförmig verlaufend durch kleine Rillen eingearbeitet, wie das bei heutigen Waffen der Fall ist. Die kennt ihr vielleicht aus der weltbekannten Ansicht der James-Bond-Filme, in denen der Lauf gezeigt wird. Die Spiralen sehen nicht nur sehr cool aus, sie geben dem Projektil auch einen Drall, sodass es sich im Flug um die eigene Achse dreht. Dadurch erhält das Projektil weitaus mehr Stabilität in seiner Flugbahn und ist wesentlich zielgenauer. Lange Zeit waren aber eben diese Züge nicht vorhanden und die Kugeln flogen daher, sagen wir, kreuz und quer. Das ist keine Übertreibung. Selbst ein geübter Schütze konnte nicht unter Garantie zweimal hintereinander auf 100 Metern ein Scheunentor treffen. Ein offenes, wohlgemerkt. Deshalb marschierten die neuzeitlichen Heere auch so dicht an dicht in gestaffelter Formation auf den Feind zu und feuerten in kontrollierten Salven. Dadurch wollte man die ansonsten maue Zielgenauigkeit erhöhen, während man immer weiter auf den Feind zumarschierte. Hierbei war das sogenannte Steinschloss der vorherrschende Typ. Vereinfacht ausgedrückt, ähnlich sah es mit den Pistolen aus. Hier ist besonders ein Typ vorherrschend, die Radschlosspistole. In der Literatur heißt es hierzu: Um die Mitte des 16. Jahrhunderts wurde die Bewaffnung der leichten Reiterei mit Pistolen allgemein üblich. Ermöglicht hat die Einführung dieser neuen Waffe bei der Kavallerie erst die Entwicklung des Radschlosses. Das neue Schloss, das die Prinzipien eines Feuerzeugs mit denen einer Uhr vereinigt, macht das umständliche Hantieren mit Feuerwaffen für die Reiterei erst praktikabel. Man konnte die Radschlosspistole wie eine Uhr aufziehen. Beim Abdrücken brachte eine Feder ein Rädchen zum Drehen, das aus dem im Pistolenhahn eingespannten Schwefelkies wie bei einem Feuerzeug Funken schlug. Für hohe Persönlichkeiten stellte man zu dieser Zeit besonders luxuriös ausgestattete Pistolen her. Kapitel 4: Die Technik. Wie funktionierte so ein Teil eigentlich? In der frühen Neuzeit nutzte man vor allem das primitive Luntenschloss. Das Luntenschloss stellte einen der ältesten Auslösemechanismen für Feuerwaffen dar. Es war hauptsächlich vom 15. bis zum 17. Jahrhundert in Gebrauch. Luntenschlösser kamen sowohl bei den älteren Arkebusen als auch den modernen Musketen in den Einsatz. Ein eiserner Lauf im Luntenschloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Wer verfügte seitlich über ein Zündloch? Dieses mit der Kammer verbunden. Außen an diesem Zündloch saß eine Pfanne mit einer Prise feinem Pulver. Manchmal verfügte die Pfanne über einen Schutzdeckel, der vor dem Schuss seitlich weggedreht oder hochgeklappt werden konnte. Bei den ersten Luntenschlossgewehren war die Lunte im Luntenhalter, dem sogenannten Hahn, eingeklemmt gewesen. Diese wurde durch einen simplen, mit dem Abzug verbundenen kleinen Mechanismus mit dem glimmenden Ende auf das Pulver in der Pfanne gepresst. Das brennende Pulver in der Pfanne entzündete schlussendlich über das Zündloch die Treibladung im Lauf. Eine deutliche Verbesserung dieser primitiven Vorrichtung bildete das Steinschloss, bei dem ein Feuerstein einen Funken schlug. Das hatte zwei entscheidende Vorteile. Einerseits war die Muskete somit weitaus weniger wetterempfindlich und konnte bei Feuchtigkeit besser zünden. Zweitens, so brauchte sie während des Wartens auf den Schuss keine Lunte. Man war mit dem Teil also immer feuerbereit, ohne auf die Lunte angewiesen zu sein. In der Zeit, in der wir uns in der Französischen Revolution bewegen, hatte sich das Steinschloss schon seit knappen 100 Jahren durchgesetzt. Das bei teureren Pistolen häufig vorkommende Radschloss war ganz einfach zu fehleranfällig und auch noch zu unzuverlässig, als dass es massentauglich wäre. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass es schweineteuer war. Alle diese Waffen waren sogenannte Vorderlader. Wie der Name vermuten lässt, wurde die Munition vorne in den Lauf der Waffe eingeführt. Das hatte den großen Nachteil, dass man nicht im Liegen laden konnte, sondern dazu aufstehen oder zumindest knien musste. Dadurch gab man ein verdammt großes und auch wehrloses Ziel ab. Erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts würden sich Hinterlader durchsetzen, die ein vernünftiges in Deckung gehen während des Nachladens erlaubten. Hinzu kam, dass die Gewehre und Pistolen der damaligen Zeit nur eine einzige Kugel fassten. Nach jedem einzelnen Schuss musste nachgeladen werden. Und das konnte dauern, je nach Art der Waffe. Ausbildung und Routine des Schützen und der Menge an Schweiß und Dreck an seinen Händen konnte das Ganze 30 bis 90 Sekunden in Anspruch nehmen. Die abgefeuerte Kugel war wirklich das. Eine Kugel. Keine länglichen, spitz zulaufenden Geschosse, sondern runde Bleibälle. Verglichen mit modernen Kugeln waren sie auch ziemlich groß und rissen schreckliche, klaffende Wunden in den Getroffenen. Hinzu kam, dass eine Kugel auch Stoff und Kleidung mit sich riss und in die Wunden der Soldaten brachte. Nicht selten waren die davon ausgehenden Infektionen ebenso tödlich wie die ursprüngliche Wunde. Die mangelnde Hygiene der damaligen Zeit war einer der Hauptgründe, warum in den Lazaretten so elendig gestorben wurde. Desinfektion im modernen Sinne existierte einfach noch nicht. Allgemein grassierten im Militärlager alle möglichen Krankheiten. Viele Menschen auf engem Haufen, katastrophale sanitäre Bedingungen, der ganze Stress und die Anstrengung, die das Immunsystem belasteten. Das ergab die optimale Rezeptur für alles an Seuchen, was man sich vorstellen konnte. Aber nicht nur aus der Ferne waren Waffen tödlich. Kapitel 5: Taktik. Das Motto lautete also ganz simpel: Masse statt Klasse. Man feuerte zuhauf in eine Richtung und hoffte auf ein maximales Trefferverhältnis. Von Präzision im heutigen Sinne konnte man nur träumen. Hinzu kam der Umgang mit der Waffe. Musketen waren im Gegensatz zu ihren Vorgängern, den Handrohren oder den Arkebusen, verhältnismäßig zielgenau und in der Handhabung, nun ja, sagen wir mal, relativ simpel. Es bedurfte einer gewissen Ausbildung, um das Gewehr zu warten, zu reinigen, zu laden oder auch abzufeuern, vom Zielvorgang ganz zu schweigen. Diese Ausbildung war natürlich weitaus kürzer und simpler als die an Waffen wie dem Bogen. Einen Musketier hatte man binnen weniger Wochen kampfbereit gemacht. Bis ein Mann ein formidabler Bogenschütze war, konnten viele Jahre ins Land ziehen. Dazu muss man aber beschwichtigend sagen, dass auch hier galt: Übung macht den Meister. Einen wahrlich guten Soldaten konnte man nur durch langes, repetitives Training und praktische Kampferfahrung gewährleisten. In der Anspannung der Schlacht ruhig zu bleiben und nicht die Nerven zu verlieren, das war es, was einen optimalen Soldaten auszeichnete. Stellt es euch so vor: Ihr seid am Schlachtfeld in einer bunten Uniform. Euch gegenüber ein Feind in ebenso bunter Uniform, damit man in den dichten Rauchschwaden, die sich aus den zahllosen Musketen gen Himmel schlängeln, überhaupt etwas sehen konnte. Grimmige Männer marschieren auf euch zu. Schritt um Schritt kommen sie euch näher und in kurzen Abständen feuern sie Salve um Salve in eure Reihen. Lauter Knall, viel dichter Nebel und im nächsten Moment brechen links und rechts von euch eure Kameraden unter Ächzen und schrecklichen Schmerzschreien zusammen. Die meisten von ihnen würden wohl nie wieder aufstehen. Diese Geräuschkulisse wird noch untermalt vom unablässigen Hufgetrappel der Kavallerie, Wiehern von panischen Pferden, Trommeln, Blasinstrumente, dem vereinzelt vernehmbaren Brüllen von Befehlen und dem lauten Donnergrollen der Kanonenrohre. Schlug eine Kanonenkugel beim Feind ein, konnte man wohl auch als harter Mann nicht reglos sein und das Mitleid aus seinem Herzen halten, wie es die Männer im Umkreis des Einschlags zerfetzte. Arme, Beine und ganze Menschen flogen kreuz und quer durch die Gegend. Viele von den armen Schweinen würde man nicht einmal mehr identifizieren können, geschweige denn sagen können, welche Extremität zu welchem Mann gehört haben mag. Das war Krieg. Und in all dem Chaos, all dem unsäglichen Leid, wurde von einem jeden Soldaten erwartet, wie ein Zahnrad in einem Getriebe zu funktionieren, ohne zu zittern, das Gewehr zu laden, anzulegen und genau zu feuern. Leichter gesagt als getan. Der Vorteil, den die Armeen dieser Zeit besaßen, war der, dass man von den Gräueln des Dreißigjährigen Krieges gelernt hatte und nicht mehr auf Söldner setzte. Zu gefährlich war es, Profikrieger ohne feste Anstellung durch die Lande ziehen zu lassen, verpflichtet nur dem, der sie bezahlte, und das auch nur so lange er sie bezahlte. Ihre Loyalität galt selten einem Ideal und allermeistens nur dem blanken Geld. Das machte sie wenig vertrauenswürdig und immens gefährlich, denn man wusste nie, wann sie einen verraten würden. Also verwarf man die Idee der verhältnismäßig günstigen Söldnerheere, die man nur im Bedarfsfall aufstellte, und bezahlte dagegen professionelle, stehende Heere. Ihr einziger Beruf war der Krieg und ihr Handwerk die Schlacht. Das machte sie zu angsteinflößenden Gegnern auf dem Schlachtfeld, denn jeder Handgriff saß und jede Bewegung war lang und streng trainiert. Es herrschte ein harscher Drill und straffe Disziplin. Eben diesen Vorteil hatten viele der Revolutionäre nicht. Bauern, Handwerker, Fischer, Handelsleute, Kutscher oder sonst was, all das waren keine Soldaten. Und das wussten sie auch. In einer offenen Feldschlacht wären sie einer ernstzunehmenden Armee des Königs kein Hindernis gewesen. Das wäre keine Schlacht geworden, sondern ein Massaker. Ihre Erfolge im Bereich der Gewalt beschränkten sich auf Überfälle und das Lynchen von Edelleuten. Kapitel 6: Säbelrasseln. Sobald die Männer keine Munition mehr hatten oder man sich zu nahe gekommen war, schwiegen die Musketen und blanker Stahl begann zu klirren. Nun wurde mit Blankwaffen gekämpft, fast wie im Mittelalter. Gegen Ende des Mittelalters und am Anfang der Neuzeit waren Rüstungen immer härter, immer ausgeklügelter und damit widerstandsfähiger geworden. Es war beinahe unmöglich, diese mit scharfen Waffen zu durchdringen. Also versuchte man es erst gar nicht und benutzte Waffen mit einer Spitze, wie Hämmer, mit einem Dorn, oder man griff gleich zu keulenartigen Streitkolben und Ähnlichem. Diese Zeiten waren aber mit dem endgültigen Sieg des Schwarzpulvers zumindest für die Infanterie vorbei. Rüstungen und Helme wichen schicken, bunten Uniformen, die praktisch keinen Schutz boten und nur dem Zweck dienten, den Soldaten als solchen erkenntlich zu machen. Dadurch waren die Soldaten flinker, mobiler und hatten mehr Kraftreserven für den Kampf selbst. Aber ohne die schweren Rüstungen, die sie ansonsten niederwog, waren sie auch leichte Beute für scharfe Klingen. Mit dieser leichten Rüstung waren sie verwundbar und scharfe Waffen kamen so wieder auf. Schwerfällige Streithämmer machten dem Schwert und seinen Artverwandten Platz. Es folgte in der frühen Neuzeit eine Ära von eleganten Hieb- und Stichwaffen, von filigranen Degen und handlichen Rapieren. In der Zeit der Revolution war der meistverbreitete Typ vom Nahkampf ein Säbel, vor allem bei der Kavallerie. Dieser wurde auch als Statussymbol und zur Repräsentationsmöglichkeit getragen. Die Säbel waren leicht gekrümmt. Dadurch erhielt der Hieb eine verstärkte Wirkung und die Waffe ließ sich leicht führen. Perfekt austariert lagen sie gut in der Hand und waren relativ leicht im Vergleich zum klassischen Schwert. Die meistverwendete Waffe der Infanterie geht wohl eher mehr als ein Aufsatz als eigene Waffe durch. Viel unterschätzt und nicht gerade beeindruckend in der Optik, war es doch der beste Kompromiss eines Gewehrschützen zwischen Angriffswaffe und Praktikabilität. Ihr kennt es alle. Das Bajonett. Im 17. Jahrhundert entstanden und nach der französischen Stadt Bayonne benannt, stellte es die Lebensversicherung eines Fußsoldaten dar, um nicht mit Zähnen und Nägeln kämpfen zu müssen. Vor dem Einsatz wurde es an der Seite eines Soldaten getragen, bei Bedarf, das heißt bei Befehl, aufgepflanzt. Schon hatte man aus dem Gewehr eine passable Stichwaffe gebastelt, dessen nun messerscharfe Spitze nur darauf wartete, in den Feind gerammt zu werden. Bajonette waren insofern praktisch, als sie ganze Waffengattungen wie Pikeniere langsam aber sicher obsolet machten. Warum sollte man einen Gewehrschützen und einen Lanzenträger separat ausbilden und bewaffnen und einsetzen, wenn beide nur die Hälfte der Miete brachten, was die Aufgaben der Infanterie im Feld betraf? Durch das Bajonett hatte man das Beste aus beiden Welten. Eine Fernwaffe, die auch im Nahkampf eingesetzt werden konnte. Natürlich brachte es gewisse Nachteile. Ein Bajonett konnte aufgrund der langen Klinge, die maß gerne mal um die 40 cm, schon gute 600 bis 800 Gramm wiegen. Das mag jetzt wenig klingen, aber an der Spitze eines Gewehres befestigt, wo noch ein langer Lastarm auf den Schützen hinzukam, konnten diese paar hundert Gramm schon verdammt schwer wiegen. Vor allem, wenn man sie in einer Schlacht über Stunden hindurch benutzen musste. Dadurch wurde das Zielen des Schützen mit Sicherheit nicht besser. Außerdem hatte ein Gewehr nicht die gleichen ausbalancierten Eigenschaften wie eine Pike. Noch dazu die längere Reichweite. Die Reichweite hatte die Pike vom Ende des Mittelalters hinweg lange Zeit so wahnsinnig gefährlich auf dem Schlachtfeld gemacht. Denn bis der Feind die Pikeniere in Reichweite bekam, hatten sie ihn schon dreimal aufspießen können. Dennoch sollte das Bajonett sich durchsetzen. Die Armeen der Revolution hatten es als festen Bestandteil in ihr Arsenal integriert und bis heute nutzen Streitkräfte vieler Länder diesen Aufsatz, um die Gewehre tödlicher zu machen. Kapitel 7: Die mächtigste Waffe. Was können wir uns hier als Fazit merken? Was machte die Französische Revolution erst erfolgreich? Was machte die mächtigste Waffe in ihrem Arsenal, mit der sie ihre Feinde, das Ancien Regime und dessen Anhänger hinwegfegen konnten? Nicht der Stahl, nicht die bleiernen Musketenkugeln und ganz sicher nicht ihre ausgeklügelten militärischen Taktiken waren es. Es war der Traum. Die Idee und der Traum von einer gerechten Welt ohne Knechtschaft, in der Menschen wegen ihrer Fähigkeit und ihres Arrangements im Leben aufsteigen konnten und nicht, weil sie im Geburtenlotto gewonnen hatten. Es war der Traum, nicht für den Prunk und den Luxus der Obrigkeit zu buckeln, sondern für etwas Größeres. Der Traum eines menschenwürdigen Lebens ohne Unterdrückung oder Repressalien. Das war der gefährlichste Teil der Revolution. Otto Flake schrieb hierzu einen legendären Satz, der sich einem jeden von uns einbrennen sollte. Die Geburt macht den einen zum König, den anderen zum Hirten. Der Zufall entscheidet über den Stand und der Geist kann alles ändern. Die Revolutionäre wurden teilweise auch verdammt radikal und schreckten vor nichts mehr zurück. Hier nur ein Beispiel aus der Literatur, um das zu verdeutlichen. In der Kunst kam es zu einer Phase von überschwänglichem Patriotismus. Man produzierte bevorzugt nationale Kunst, wie Büsten von Helden der Revolution und Bilder von revolutionären Ereignissen, zum Beispiel dem Sturm auf die Bastille. Überall prangten revolutionäre Sprüche wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Tod dem König oder Freiheit oder Tod. Ganz nach diesem Motto scheint die Furcht vor dem Schreckendsten der Furcht vor dem Royalismus Platz zu machen, berichtet die Wiener Zeitung. In allen Bereichen kam es zu zwanghafter Entfernung von monarchisch anmutenden Symbolen. So wurden im Kartenspiel aus Herz, Dame und Bube nun Vernunft, Tugend und Brüderlichkeit. Auch die Bienenkönigin verlor ihren Namen und man nannte sie Legebiene. Besonders einschneidend waren die Neubenennungen der Straßen und Plätze. Jeder Name, der an die Monarchie erinnerte, wurde entfernt und durch einen nationalen oder revolutionären Namen ersetzt. So wurde zum Beispiel aus dem Place Royale, dem königlichen Platz, der Place de la Revolution, der Platz der Revolution. Aber eben dieser Geist war es, der die Revolution trug und der auch alle ihre militärischen Defizite wegmachte. Und was lernen wir daraus? Eine Idee kann man nicht erschlagen.